Heute bei «Apropos» ADHS. Für die einen ist es eine Superkraft, etwas, wo sie sich selber diagnostizieren.
Wenn du diese 5 Punkte mit Ja beantwortest, dann hast du wahrscheinlich ADHS.
Hier ist ein Test, um zu sehen, ob du ADHS hast.
Etwas, wo sie einzigartig und anders macht.
No, I don't think you understand. I need routine in my life.
ADHS, das habe ich schon gesagt, ist eine Superkraft. Für mich hat ADHS mein Leben massiv bereichert.
Für die anderen ist es vor allem ein Hype, eine Modediagnose.
Ich habe mit 20 erfahren, dass ich ADHS habe.
4 Anzeichen, dass du die seltene Krankheit ADHS hast.
Klar ist, bei immer mehr erwachsenen Menschen wird heute eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, diagnostiziert. Warum das so ist und warum fast alle ein falsches Bild von ADHS im Kopf haben, über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Alexandra Arecker. Sie ist Redaktorin beim Ressort Reportagen und Storytelling und, ein kleiner Spoiler, bald auch schon viel öfters da bei uns am Mikrofon zu hören. Wenn ihr wissen wieso, müsst ihr jetzt fleissig «Apropos» hören.
Genau.
Hallo Alexandra.
Hallo Mirja.
Alexandra, du hast vor kurzem den Lukas Geiger kennengelernt.
Ich heiße Lukas, ich bin 39, komme aus der Stadt Bern. Ich arbeite im Bereich der Organisationsberatung und ich bin eingeladen worden, hier Auskunft zu geben über meine Geschichte, aber nicht über die ganze Lebensgeschichte natürlich. Sondern
man hört bei eurem Gespräch die Vögel im Hintergrund. Wo habt ihr euch getroffen und über was hast du mit ihm reden?
Genau, den Lukas habe ich getroffen in Zürich, an der Limmat, genau mit den Vögeln im Hintergrund. Und Traumgeräusche rundherum, das erwähne ich jetzt nur kurz, weil er später mal auf das wird eingehen. Der Lukas Geiger hat nämlich ADHS und er ist ein sehr offener Mensch, der sehr offen über sein ADHS redet. Er ist im Anzug gekommen, hatte einen Geschäftstermin gehabt. Und ich habe ihn über Dritte kennengelernt, weil ich etwas über ADHS schreiben wollte, weil ich einfach gemerkt habe, in meinem Umfeld ist das so ein akutes Thema. Immer mehr Erwachsene reden irgendwie darüber. Und er war einer von den wenigen, der auch bereit war, so offen über sein ADHS zu reden. Weil auch wenn es so ein bisschen in aller Munde ist, hat man das Gefühl, ist die Stigmatisierung immer noch recht gross.
Wie lange beschäftigt dich das Thema schon, ADHS?
Ich glaube, so richtig aktiv beschäftigt mich das Thema seit ungefähr 13 bis 15 Jahren. Als ich, wie ich würde sagen, mehr oder weniger per Zufall oder per glückliche Fügung davon habe mitbekommen, dass es das überhaupt gibt bei Erwachsenen. Das war mir völlig unbekannt. Und
Alexandra, du hast ja mit dem Lukas Geiger dann über die glückliche Fügung, die er hier anspricht, geredet. Nämlich über den Moment, wo er gemerkt hat, dass er selber ADHS hat. Was war das für eine Situation gewesen?
Er war dort Mitte 20, hatte seinen ersten Job nach dem Studium gehabt und die Szene hat sich abgespielt in der Kaffeepause mit einer Kollegin.
An dem Ort, wo ich gearbeitet habe, ist als Aushilfe eine Frau gearbeitet, die war schon ein bisschen älter gewesen. Und wir haben uns relativ schnell sehr gut verstanden. Und irgendwann beim Kaffee trinken hat sie mich gefragt, was nimmst du eigentlich?
Er meinte, es ging um einen Kaffee, also ob er den schwarz trinke oder mit Zucker.
Und sie ist rot angelaufen und ist verschwunden. Ist am Nachmittag gekommen und gesagt, hey, es tut mir wirklich leid. Aber sie hat etwas anderes gemeint, weil es für sie so klar, dass sie ein ADHS habe. Und sie hat mit dieser Frage gefragt, nimmst du Ritalin oder nimmst du Concerta oder welches Medikament nimmst du?
Zuerst hat er das ziemlich abwegig gefunden.
Und ich habe dann ausgelacht und gesagt, ja, ich habe doch kein ADHS. Ich war doch nie so ein Gumpi-Kind gewesen. Das kann doch nicht sein.
Das hat er halt damals mit ADHS verbunden. Man ist dann so ein Gumpi-Kind, so ein Zappel-Philipp.
Es hat natürlich nicht ein bisschen verraten. Und habe ich erst ab dem Moment mit dem Mitarbeiter beschäftigen und nachher relativ schnell das Gefühl gehabt, wie so, oh, ich glaube, da ist etwas.
Was ist ihm denn durch den Kopf, als er ernsthaft angefangen hat, darüber nachzudenken?
Er hat dann wie so ein bisschen angefangen, seine Kindheit und seine Jugend zu rekonstruieren. Er hat so ein bisschen für sich gemerkt, ja, nein, so hyperaktiv bin ich eigentlich nicht gewesen, aber ja, schon eher so ein bisschen verträumt.
Ich bin
in der Schulzeit, also als Kind in der Unterstufe, bin ich klar nicht der klassische hyperaktive Schüler gsi, bin auch eher der Verträumte gsi. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, ich bin in einem Umfeld, also in einem Haushalt gross geworden, in einer Familie gross geworden, wo wir Zugang hatten zu Bildung, zu Büchern.
Er ist mit vielen Büchern aufgewachsen, hat schon recht früh können lesen und schreiben, sagt er. Im Unterricht war er eigentlich recht angepasst, eher so ein bisschen unterfordert, weil er schon recht früh ein bisschen alles konnte und hat dann darum auch recht viel herumgeträumt. Er hat dann aber, wo er, ja, je länger, je mehr er das so ein bisschen rekonstruiert hat, gemerkt, doch, er hat eigentlich schon recht viele Probleme gehabt mit gewissen Sachen, die auch in der Schule erwartet werden.
Ich glaube, es hat erst später angefangen, als ich gemerkt habe, wieso, jetzt müsste ich etwas lernen, jetzt müsste ich ruhig etwas machen und das hat nicht funktioniert. Hm. Oder weißt, wenn man nachher lernt, lesen und schreiben in der Schule. Also ich habe das ja schon können, ich habe ja die Buchstaben schon können, aber das war nicht gefragt. Gefragt war, dass es ins Häuschen passt. Und zwar Grossbuchstaben und dann eine Seite Kleinbuchstaben und dann eine Seite Schrägbuchstaben. Und das war für mich natürlich furchtbar.
Warum?
Ich habe das wie als komplett sinnbefreit angeschaut, dass ich, wo ja schon weiss, wie man ein A schreibt, ein grosses und ein kleines, dass ich das jetzt nicht nur ein ist, sondern etwa 50 Mal muss in ein stinkendes altes Schulheft muss reinkrauben. Und wegen dem kein Kleber bekommen, das hast du mir heute noch.
Später noch im Studium hat er immer wieder gemerkt, dass er eben doch so ein bisschen Mühe hat mit gewissen Sachen.
Es gab schon Momente, wo ich gemerkt habe, so mit Mitte 20, dass das ganze Haus ein bisschen am Schwanken ist. Ja, ich habe gemerkt, dass ich mit unheimlich viel Getöse und unheimlich viel Aufwand eine mittelmässige Bachelorarbeit herknorze, wo die Leute rundum den Kopf geschüttelt haben. Das Gefühl hatte, wie so, hey, was stimmt mit dir nicht? Mach doch jetzt an.
Andere haben das einfach nicht verstehen. Und es gibt auch Sachen, wo er bis heute im Alltag Mühe hat. So ein bisschen Routineaufgaben, alles, was sehr repetitiv ist. Das sagen auch viele andere Betroffene, dass sie mit dem sehr Mühe haben.
Also macht für ihn das mit dem ADHS in der Rückschau plötzlich Sinn?
Mhm. Er hat wie so einen Aha-Moment gehabt, oder er hat es gesagt, ihm sei es wie, so, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und er hat dann angefangen, sich zu informieren.
Ich habe eigentlich erst ab dem Moment mit dem Mittag beschäftigen und habe innerhalb von 2 Tagen eigentlich näher wie den Eindruck gehabt, doch, ich glaube, so wie ich jetzt in dieser kurzen Zeit mich informiert habe, sieht es dann nahe aus, als könnte ich das zutreffen. Und habe dann das grosse Glück.
Das Bild, das Lukas Geiger zuerst hatte, als er ihr erzählt hat, dass eben quasi nur ein Kind ADHS haben kann, dass es immer die sind, die dann rumhampeln, die nicht still sitzen können, das kommt ja schon nicht von ungefähr, oder?
Ja, das kommt auch ein bisschen aus der Medizin. Dort hat man sehr lange so ein bisschen falsche Annahmen und ein falsches Bild von ADHS gehabt. Man hat lange gemeint, es sei eine Kinderkrankheit, die so auf Erziehungsfehler zurückgeht. Und dass sich das im Erwachsenenalter wie auswächst, heute weiss man das viel besser.
Was ist denn heute der Stand der Forschung?
Also heute weiss man, dass ADHS genetisch bedingt ist. Und es gibt weltweite Schätzungen, die sagen, dass etwa 3% der Erwachsenen ADHS haben. Es kommt häufiger bei Männern vor. Und eben einer von ihnen ist der Lukas Geiger.
Der Lukas Geiger hat jetzt also den Verdacht, dass er ein ADHS haben könnte. Was macht er denn in dem Moment?
Er lässt das professionell bei einem Arzt abklären. Und das hat dann ja ziemlich einen Prozess in Gang gesetzt.
Ab dem Moment, wo ich dort angefangen habe, ja, kommt natürlich eine Maschinerie in Gang, wo plötzlich eine Reise anfängt, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Mhm. Man beleuchtet wirklich so viele Aspekte vom Leben. Über die eigene Persönlichkeit, über den Werdegang. Das ist zum Teil auch schmerzhaft natürlich. Ich glaube, so eine Auseinandersetzung mit dem selber ist nie ganz schmerzbefreit.
Und dann hat er die Diagnose bekommen. Und er nennt das rückblickend einen Gamechanger.
Ich habe für mich fest den Eindruck, dass sich durch die Diagnose schon mal etwas Grosses verbessert hat. Ich bin auch fest der Meinung oder höre das von vielen Leuten, dass ihnen das sehr fest hilft, wenn sie für etwas einen Namen haben. Wenn sie wissen, ich bin nicht komplett falsch. Das ist schon mal ein richtig grosser Schritt. Und was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass ich durch, ja, dass das wirklich nachher, eigentlich erst angefangen hat mit einer sehr anstrengenden, lehrreichen, aber sehr intensiven Arbeit mit mir selbst.
Alexandra, wenn wir jetzt über ADHS reden, in dieser Folge von «Apropos», dann gibt es ja wie gegenwärtig so 2 Bilder, die sich gegenüberstehen. Eins ist das, was man sieht in vielen Beiträgen, z.B. auf Social Media.
Wenn du diese 5 Punkte mit Ja beantwortest, dann hast du wahrscheinlich ADHS.
ADHS, das habe ich schon gesagt, ist eine Superkraft. Für mich hat ADHS mein Leben massiv bereichert.
Ich habe mit 20 erfahren, dass ich ADHS habe. Heutzutage hat ja jeder ADHS.
Ja, es ist schon ein richtiger Hype entstanden, auch um die Selbstdiagnose, die viele machen, auf Instagram oder TikTok. Dort wird ADHS sehr gerne so als Superkraft dargestellt, hast du es gesagt. Also etwas sehr Positives, das sind alles kreative Köpfe. Manchmal ist es schon fast ein bisschen romantisierend. Es wird sich dargestellt als eine süße Störung, was für Betroffene natürlich gar nicht der Fall ist. Das ist eher so ein bisschen das positive Bild von ADHS. Und dann gibt es noch so ein anderes Bild, das man auch im öffentlichen Diskurs immer wieder hat, wo man zum Teil in den Kommentarspalten zu diesem Thema lesen kann. Und das geht in eine recht andere Richtung.
Mhm, dort wird ADHS eher als Modediagnose abgetan. Dort ist eigentlich so ein bisschen die Haltung dahinter, wir sind doch alle ein bisschen unkonzentrierter, wir haben doch alle die Reizüberflutung und das ist doch jetzt gar nicht so eine Sache.
Wie gut treffen denn die Bilder auf die Realität zu?
Ja, irgendwie beides nicht. Also es ist weder eine Superkraft, für die Betroffenen ist es zuerst mal einfach anstrengend, sie haben einen Leidensdruck, es ist belastend. Man kann einen guten Umgang damit finden, aber es ist viel, viel Arbeit dahinter. Und redet man von einer Modediagnose, dann ist das für die Betroffenen wie der Lukas Geiger gegenüber ziemlich ignorant.
Es ist schon so, dass wenn ich aber lese, es sei eine Modediagnose, ja, dann frage ich mich schon. Also ich weiss nicht, ob es irgendeine Krankheit gibt, wo man von der Mode reden kann. Ich glaube, etwas, wo wirklich ein langer Abklärungsweg dahinter ist und wo jemand nachher Medikamente nicht nimmt, finde ich es ein bisschen vermessen, von der Mode zu reden. Mhm. Mal sein, dass viele Leute auf der Suche sind nach irgendeinem Muster oder ja, groß gesagt zu sich selber. Und von nachher auf das stoßen. Aber wie gesagt, und das ist mir wirklich extrem wichtig. Also, nichts kann eine professionelle Diagnose ersetzen.
Kein TikTok anleiten.
Kein TikTok, kein Selbsttest, gar nichts. Also
das ist ein wichtiger Punkt, das betonen auch viele Fachpersonen. Gerade auf Social Media kursieren viele falsche Kriterien, um eben ADHS festzustellen, oder viel zu verkürzte Kriterien. Und vielleicht könnt ihr mal jemanden im Umfeld fragen, von ADHS hat, was das für eine Abklärung ist. Das ist extrem umfangreich, das dauert Wochen. Dort muss man Tests machen, da gibt es IQ-Tests, es werden Interviews geführt, auch mit Leuten aus deinem Umfeld, zum Beispiel frühere Lehrerinnen oder auch natürlich Eltern. Es gibt Fragebögen etc. Und das ist auch sehr wichtig, um eine fundierte Abklärung zu machen. Das hat auch der Herbert Lachenmeier gesagt. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und er macht es in seiner Praxis zu Avoltra mal bis selber ADHS-Abklärungen.
Du hast mit dem Herbert Lachenmeier eben über ADHS geredet und man muss sagen, er kennt die Diagnose sehr gut, oder?
Genau, er hat selber ADHS und hat das vor über 25 Jahren diagnostiziert bekommen, zu einer Zeit, wo man eben noch sehr andere Annahmen hatte oder ein anderes Bild von ADHS. Er hat gesagt, er hat sich damals recht gesträubt, das abklären zu lassen. Heute ist er wirklich einer von den grosser Experte in der Schweiz zu diesem Thema. Er bekommt auch mehrere Anfragen pro Tag, um ADHS-Abklärungen zu machen, die er längst nicht alle bewältigen kann. Er coacht Betroffene. Und er hat mir recht verständlich erklärt, was ADHS überhaupt ist. Weil viele, und ich muss zugeben, ich habe auch lange irgendwie ein falsches Bild gehabt, viele glauben, Personen mit ADHS, die haben ein Defizit von der Aufmerksamkeitsfähigkeit. Die können sich gar nicht konzentrieren. Und das ist falsch. Vereinfacht gesagt, bei Menschen mit ADHS ist die Zentrale weniger aktiv, die dafür verantwortlich ist, Aufmerksamkeit zu steuern oder einen Impuls zu kontrollieren. Und darum fällt es ihnen auch schwerer, sich auf einen Inhalt zu konzentrieren.
Okay. Darum also auch das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit. Nimmt ADHS dann in den Augen eines Experten wie Herrn Lachenmeier tatsächlich auch zu in der Gegenwart?
Nein, weil eben es gibt genetische Ursachen, die entscheidend sind. Und es gibt jetzt nicht einfach heute mehr Gene davon. Aber es wird natürlich häufiger entdeckt, gerade auch bei Erwachsenen, weil eben die Sensibilisierung zunimmt, weil es sichtbarer ist, auch in der heutigen digitalen Welt.
Du sagst jetzt, sichtbarer in der digitalen Welt. Gibt es also doch einen Zusammenhang mit diesen neuen Medien?
Ja, aber so ein bisschen anders, dass es gerne dargestellt wird. Es ist nicht eine Ursache dafür, dass es mehr ADHS gibt, sondern die ADHS-Betroffenen, die haben ja eben mehr Mühe in der Verarbeitung. Und wenn jetzt jemand sehr viel auf dem Sofa liegt und irgendwie Inhalt durchscrollt, dann kann das Symptom verstärken. Also ein höherer digitaler Medienkonsum kann wieder zu stärkeren Symptomen führen. Und gewisse kommen vielleicht auch erst auf die Idee, dass sie ADHS haben, weil sie eben auf TikTok Videos sehen etc. Also wieso das ganze Bewusstsein kann schon dazu führen, dass es mehr Abklärungen gibt.
Wir haben ja in diesem Podcast schon gesagt, dass das Bild von dem Zappel-Philipp falsch ist, das Klischeehafte. Gibt es denn so ein typisches Bild von ADHS bei Erwachsenen?
Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt sehr unterschiedliche ADHS-Typen und auch darum ist die Abklärung sehr wertvoll. Gewisse sind mehr extrovertiert und hyperaktiv, andere sind eher so ein bisschen introvertiert. Wiederum andere funktionieren nur mit sehr starken Strukturen, andere mit gar keinen Strukturen. Tendenziell kann man aber sagen, die Erwachsenen sind weniger zappelig, wenn man so ein bisschen bei diesem Bild bleiben wollen, weil Erwachsene eigentlich generell weniger Bewegungsdrang haben. Sie können auch die Unruhe, die eben viele so beschreiben, vielleicht eher beherrschen oder haben auch gelernt, wenn man das vielleicht nicht unbedingt gegen aussen zeigt.
Auch der Lukas Geiger, den du getroffen hast, hat einen Umgang gelernt mit dieser Diagnose, die er Mitte 20 bekommen hat. Was hat die Diagnose bei ihm konkret verändert?
Er sagt, er hat viel, viel über sich selber gelernt. Er hat auch eine Verhaltenstherapie gemacht, um wie Strategien zu lernen, wie er mit dieser Unruhe oder dieser Verträumtheit umgeht. Er hat auch angefangen, Medikamente zu nehmen. Und was sehr wichtig ist, was ich auch von anderen gehört habe, sie haben wie dann gelernt, hey, ich bin nicht komplett falsch.
Sieht er in dem Fall sein ADHS auch so ein bisschen als Superkraft sozusagen?
Das habe ich ihn angefragt und er sagt, nein, das definitiv nicht. Er hat zwar gelernt, gewisse Eigenschaften von sich besser und gezielter einzusetzen. Zum Beispiel, und das merkt man gerade, wenn man ihn trifft, es fällt ihm mega einfach, mit Menschen zu reden, zu connecten. Er ist wie voll beteiligt an einem Gespräch. Früher hat man eher so gefunden, du bist eine Schnorri. Und jetzt hat er aber gemerkt, hey, das ist auch eine Chance und ich kann das gut einsetzen in meinem Arbeitsumfeld.
Es ist wohl so, dass es gewisse Eigenschaften hat, die vielleicht positiv angeschaut werden. Also jemand mit Charisma, jemand mit Ausstrahlung, jemand, der kreativ ist. Ja, aber es ist nicht so, dass jeder Mensch, der kreativ ist und Ausstrahlung hat, ein ADHS hat. Und nicht jeder, der ein ADHS hat, hat Ausstrahlung und Charisma und ist kreativ. Also das muss man wirklich unterscheiden. Und zur Superkraft, ich glaube es nicht, dass es eine Superkraft ist. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, es ist die erste Linie ist so ein Scheiss. Weil du bist abhängig von einem Psychiater. Du musst regelmässig ein Rezept einfordern. Du musst regelmässig in der Apotheke das Medikament abstellen. Und von dem her, ich bin weit davon weg, das zu idealisieren. Und eben so mit Superpower, ich glaube, so einfach ist es nicht.
Alexandra, der Lukas Geiger hat dir ja erzählt, dass er auch Medikamente nehme. Jetzt werden ja Ritalin und andere ADHS-Medikamente in der Öffentlichkeit immer wieder kontrovers diskutiert. Wir haben auch mal eine eigene Apropos-Folge dazu gemacht, die wir gerne noch in der Beschreibung zu dieser Episode verlinken. Warum eigentlich genau?
Also umstritten ist vor allem die Frage, ob die Medikamente mehr den Betroffenen helfen oder im Umfeld. Zuletzt sind gerade die zunehmenden Ritalin-Verschreibungen bei Kindern sehr kritisiert auch worden, weil man den Eindruck hatte, es geht mehr darum, die Schulen zu entlasten, die Lehrpersonen zu entlasten und quasi die Kinder ruhig zu stellen. Jetzt bei den Erwachsenen habe ich auch mit einigen geredet, die sagen, sie nehmen bewusst kein Medikament, weil sie sich vor den Nebenwirkungen sorgen. Oder auch jemand hat mir sehr einleuchtend gesagt, ich mag eigentlich meine Art, so wie ich bin, und ich will wie nicht anders sein mit diesen Medikamenten. Darum nimmt die Person keine. Der Lukas Geiger sagt, absolut, ist eine persönliche Entscheidung. Er würde auch nie sagen, es geht nur mit oder nur ohne. Er für sich hat aber gemerkt, es ist eine mega grosse Hilfe im Alltag.
Ich bin extrem ablenkbar von Geräuschen. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren mit dir zu reden und dir in die Augen zu schauen, wäre unmöglich gewesen, wo hinter ein Auto, ein Tram und ein Vögel. Ich hätte dort immer heranschauen müssen. Ja, aber selbst schon das Gefühl, hast du das Gefühl, würde mich nicht für dich interessieren oder ich würde dich gar nicht zulassen, oder?
Ich bin langweilig,
ja? Oder irgend so etwas. Und das hat natürlich dann in sehr verschiedenen Bereichen hat das vielleicht zu komischen Situationen geführt. Leute, die vielleicht verletzt waren durch das. Und durch das zu Missverständnis. Und ich glaube, das ist sicher etwas, wo massiv weniger geworden ist. Ich glaube, im
Allgemeinen... Der Lukas Geiger nimmt am Morgen eine Tablette und je nachdem am Nachmittag noch eine. Ja.
Zuverlässiger geworden, erledigt das Zeug besser, hat das weniger ein latent schlechtes Gewissen, weil, oder? So wie wir konditioniert sind, wenn etwas drin ist, uiuiuiui, sollte doch noch, oder? Ich würde auch sagen, unter dem Strich, in verschiedensten Bereichen des Lebens ein deutlich gesteigertes Mass an Wohlbefinden.
Alexander, du hast es schon erwähnt, nicht jeder und jede, der von einem ADHS betroffen ist, will so offen reden wie der Lukas Geiger. Wie erklärst du dir das?
Ja, wie eingangs schon ein bisschen erwähnt, die Stigmatisierung ist immer noch da. Das Wissen über ADHS bei Erwachsenen ist noch relativ jung. Es hat sich noch nicht so überall durchgesetzt.
Was auch sehr deutlich ist, ist, dass das angeschlagene Selbstvertrauen mitspielt. Die meisten haben negative Erfahrungen gemacht, aber irgendwie im Kindes- oder im Jugendalter haben das Gefühl gehabt, ich passe nicht rein, das ist ihnen vermittelt worden. Und darum braucht es schon auch eine gewisse Zeit, bis man dazu kann stehen und das auch irgendwie ja, akzeptieren. Und viele haben auch gesagt, sie haben Angst so ein bisschen vor dem Stempel. Ich bin jetzt die ADHS-Betroffene. Ich habe zum Beispiel mit einer Kadermitarbeiterin geredet, die extrem offen kann über ihr ADHS reden, aber sie sagt, wie im Arbeitskontext möchte sie das wie jetzt noch nicht so klar exponieren, weil sie auch ein bisschen die Sorge hat, dass man ihr dann weniger zutraut. Oder ja, einfach so der Stempel, der Nummer ist, ah, ist jetzt die mit ADHS. Und dass man von dem irgendwie immer noch so ein bisschen Angst hat oder das nicht möchte, finde ich, ist noch recht prägend. Oder sagt recht viel aus.
Bei ADHS steckt eben auch Defizit drin, es steckt Störung drin. Das klingt ja auch nicht unbedingt nach etwas, wo man haben oder?
Also der Begriff ist sehr negativ konnotiert. Er impliziert ja eigentlich, dass etwas kaputt ist. Und darum gibt es auch längst mehr Stimmen, die sagen, man müsste den Namen ändern. Dass man zum Beispiel von Neurodivergenz redet. ADHS ist eine Form von Neurodivergenz. Die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS, die hat das Thema auch so ein bisschen auf der Traktandenliste. Die wird nächstes Frühling darüber beraten. Da gibt es aber auch Stimmen, die sagen, man sollte schon bei ADHS bleiben, weil es klar definiert ist so. Und es evidenzbasierte Abklärungen braucht und Behandlungen und man die auch noch weiter sein sollte entwickeln.
Wie sieht denn der Lukas Geiger das?
Er sagt, ihm sei der Name jetzt gar nicht so wichtig. Für ihn sei sehr zentral, dass er einfach nicht nur der ADHSler ist.
Ich will nicht auf das reduziert werden. Es ist ein Teil von mir, aber ich tue mich nicht durch das identifizieren. Ja, ich möchte nicht, dass ich das irgendwie eine Art brauche als Entschuldigung für etwas, das ich vielleicht verbocke oder was ich vielleicht irritieren will.
Er wünscht sich ganz grundsätzlich positive Bilder und einfach einen sachlicheren Diskurs.
Wie wir hier leben, in unseren Breitengraden, vielleicht das eher expressive oder extrovertierte, vielleicht auch ein schlechter Ruf hat. Oder dass man vielleicht auch sagt, so, du bist ein Schnurri. Also, dass jemand, der rhetorisch begabt ist, dass man der Person sagt, du bist ein Schnurri. Also, jemand, der improvisieren kann, dass man dem sagt, ja, du stehst einfach vorher und schnurrst. Das ist gar nicht dahinter. Und das ist natürlich ein krasses Missverständnis, das hinten dran liegt, relativ harte Arbeit. Und ich glaube, dort haben wir wahrscheinlich gesellschaftlich schon ein gewisses Ranking, welche Qualitäten oder welche Eigenschaften ja, gut angesehen sind oder zu einem Menschen in einem gewissen Alter passen.
Und vor allem wünschen sich einen realistischen Blick und keine Klischees.
Und so einfache Zuschreibungen wie ja, Zappo Philipp oder eine Superpower, dass wir uns von dem entfernen.
Danke vielmals, Alexandra, für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wollen wir es noch auflösen, wieso wir dich bald öfters hören?
Ja, weil du uns leider verlässt. Und ich darf auf die andere Seite vom Mikrofon stehen und mit dem Philipp zusammen zukünftig apropos hosten und ab und zu dich sehr fest vermissen.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das. Ab dem 1. September wird man dich öfters auch in der Moderationsrolle hören.
Genau.
Wer noch möchte den ganzen Beitrag von der Alexandra nachlesen zum Thema ADHS, wir verlinken das auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Der Artikel war Teil von der Aufmerksamkeitsserie, wo wir auch schon zwei Folgen bei «Apropos» hatten. Auch die können wir gerne nochmal verlinken. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller. Ich habe geredet mit der Alexandra Anrecker und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.